Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Es ist der erste Samstag im Monat, heute starten wir eine neue musikalische Reihe. In 5 Folgen geht es um Janis Joplin, die viel zu früh verstorbene amerikanische Rocksängerin. Geboren wurde sie am 19. Januar 1943 in Port Arthur, Texas. Sie starb am 4. Oktober 1970 in Hollywood mit 27 Jahren. 1985 widmete der RIAS Janis Joplin eine 7-teilige Serie. Ich habe die Reihe auf 5 Folgen verkürzt. Sie hören diese in den kommenden Wochen jeweils am ersten Samstag im Monat. Im Auftakt des von Thomas Dittrich verfassten Features geht es um die Jugend und erste musikalische Erfahrungen in Texas. Viel Vergnügen.
Die von einem internationalen Publikum registrierte Karriere der Janis Joplin dauerte nicht einmal 3 Jahre. von ihrem explosiven Auftritt auf dem Monterey Festival im Juni 1967 bis zur postum veröffentlichten LP Pearl 1970. Dennoch gilt sie bis heute neben Jimi Hendrix weltweit als Synonym für eine ganze Rock-Epoche. Ihr Gesang, schrieb der Journalist Christian Stukenberg später im Deutschen Musikexpress, war die Stimme einer Generation, die ausgezogen war, das irdische Paradies zu suchen, die Welt mit der Kraft der Liebe und der Blumen zu erobern. Doch freundliche Friedfertigkeit, zärtliche Illusion und überschäumender Idealismus rieben sich bald an den nackten Tatsachen des alltäglichen Catch-as-Catch-Can. Exzesse aller Art ersetzten die Botschaft, wurden gar die Botschaft. Alkohol, Drogen, Sex und die Musik trieben den Protest der Blumenkinder gleichermaßen an, wie sie seinen Frust kanalisierten. Und wie schon vordem wussten die etablierten Mechanismen der Gesellschaft wieder einmal zu funktionieren. Der bunt kostümierte Protest brach seiner Fröhlichkeit beraubt auseinander. Er stilisierte sich stattdessen zur weltweit verkaufbaren Massenware, zum marktbeherrschenden Mode- und Musiktrend. Janis Joplin hat die Sprüche und Widersprüche der Endsechziger Jahre in sich und mit sich ausgetragen. Mehr noch, sie war dem Tempo dieser Jahre immer einen Kick voraus. In ihrem bunt bemalten Porsche fuhr sie schneller durch die Stadt als irgendjemand sonst. Sie hetzte rastlos von Party zu Party und liebte exzessive Männer wie Frauen. Sie nahm mehr Drogen als andere und trank mehr Alkohol als andere. Als ihr die Manager der Schnapsfirma South & Comfort eine fünfstellige Summe dafür boten, dass sie weiterhin auf der Bühne für diesen Likör Werbung treibe, antwortete sie nur lakonisch: »Wie kann jemand, der noch alle Tassen im Schrank hat, mich als Aushängeschild haben wollen? Die bezahlen mich tatsächlich dafür, dass ich seit 2 Jahren permanent besoffen bin. Der Vertrag jedenfalls kam nicht zustande.«
Trust in me, baby. Give me time, give me time, give me time. I heard somebody say, the older the grape, sweeter the wine, sweeter the wine. My love is like a sea, baby. Just needs time to grow. It's going stronger day by day. As a price you've got to pay. Trust in me, baby. Give me time, give me time. Please, a little more time. Takes a road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind. I gotta make up my mind. You should mind paying a price, any price, any price. Life is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. My love is like a seed, baby. Just needs time to grow.
Janis starb 1970 in einem Augenblick, als sie erstmals damit begann, ernsthafte Pläne für die Zukunft zu machen. So zumindest suggeriert es das vorliegende Material. Bisher hatte sie fast ausschließlich in den Tag hineingelebt. Selten wurden Gedanken an Gesundheit, Geld oder Zukunft verschwendet. Wichtig war immer das Jetzt. Lieber 10 hypertolle Jahre als mit 70 vergreist im Lehnstuhl vor der Glotze sitzen, hatte Janis auf eine entsprechende Reporterfrage einmal geantwortet. Im Spätsommer 1970 schien es eine reizvolle Zukunftsperspektive zu geben. Seit einigen Wochen war Janis Joplin mit einem jungen Mann namens Seth Morgan eine intensive Liebesbeziehung eingegangen, für den sich fast nymphomanisch austobenden Star ein ungewöhnlich langer Zeitraum. Seth Morgan, 6 Jahre jünger als Janis, blieb zumeist im Hintergrund. Kaum einer, gingen sie gemeinsam unter Leute, nahm Notiz von ihm. Kaum einer, der den stillen Jungen in Heim und Bett der rastlosen, kreischenden Janis vermutet hätte. Der Star war glücklich. Man bezog gemeinsam auf der anderen Seite der Golden Gate Bridge ein neues Haus. Weit weg von Haight-Ashbury, dem lauten und wilden Zentrum der ausgeflippten Blumenkinder. Mittendrin hatte Janis bisher gewohnt. Mehrmals hatte der Star versucht, sich von der Heroinsucht loszusagen. Seit 1968 hing sie mit 3 Spritzen täglich auf der Nadel. Wie weit die Therapie ihres Arztes, des New Yorker Internisten Dr. Rothschild, Janis kaputten Körper überhaupt noch helfen konnte, kann nur spekulativ beantwortet werden. Die Jahre des körperlichen Raubbaus hatten längst ihren Tribut gefordert. Jeder aber, der Janis in diesen glücklichen Spätsommertagen 1970 sah, war von ihrem Wesen überrascht. Sollte das wilde und verzweifelte Bühnenmädchen doch noch glücklich werden? John Carpenter, Musikkritiker der Los Angeles Free Press, sah sie zuletzt am 28. September 1970, 7 Tage vor ihrem Tod. Sie trafen sich bei einer jener Night Auditions, die im Troubadour in Santa Monica für junge Nachwuchsbands veranstaltet wurden. Sie trug ein rotes, fast elegant geschnittenes Kleid, erzählt Carpenter, und ich fragte sie nach dem Grund dafür. Ich will einfach gut aussehen, war ihre Antwort. Sie strahlte mich dabei an und erzählte mir von ihrem neuen Freund. Aber als sich Janis verabschiedete, nahm kaum jemand Notiz von ihr. Niemand bot ihr an, sie nach Hause zu fahren. Ich habe ihr dann ein Taxi bestellt und sie ist weggefahren, allein. Den Rückschluss, dass doch nicht alles so glänzend sei, scheint John Carpenter aus seiner letzten Begegnung mit Janis Joplin zu ziehen. Und tatsächlich. Verdeckte die nach außen zur Schau getragene Fröhlichkeit nicht inzwischen eine furchtbare Erkenntnis? Die Erkenntnis, für die Zuwendung eines anderen längst unerreichbar zu sein? Brachen damit nicht aber auch die Träume von Halt und Geborgenheit in sich zusammen? Wenn es so war, erscheint auch ein bewusst in Kauf genommener Unfalltod als möglich. Woman is losers.
Women is losers. Women is losers. Women is losers. Oh, son of women is losers. When I know you must have heard a lot that in the world men always seem to end up on top.
Janis Joplins musikalischer Nachlass liegt heute auf 11 Langspielplatten vor. Der größte Teil davon ist erst nach ihrem Tode auf den Markt gegeben worden, immerhin 6 LPs, darunter auch ihre letzte Studioproduktion Pearl, veröffentlicht 1971. Aber gerade dieser postum erschienene Nachlass enthält bemerkenswerte Raritäten, zumeist Liveaufnahmen ihrer ersten Clubgigs zu Beginn der 60er Jahre und Mitschnitte zahlreicher Open-Air-Festivals nach Monterey. In dieser und in der kommenden Folge am nächsten Dienstag sind Ausschnitte aus allen diesen Platten zu hören. Aufnahmen mit ihren Bands Big Brother and the Holding Company, Cosmic Blues Band und Full Tilt Buggy, ihrer letzten Band. Auf eine zeitliche Chronologie soll dabei vorerst verzichtet werden. Zu sehr sind ihre späteren Songs Ursache auch der Jugendjahre im heimatlichen Port Arthur. Auch das über Janis Joplin vorliegende biografische Material ist inzwischen recht umfangreich. Zumeist als Paperback-Ausgaben erschienen zwischen 1971 und 1978 nicht nur eine Reihe von Fotobänden, die in ihren sparsamen Textteilen eher ein verklärtes Bild der Sängerin abgeben, sondern auch penibel recherchierte Einzelarbeiten. Janis Lynn Joplin wurde am 19. Januar 1943 im St. Mary's Hospital morgens um 9.45 Uhr geboren. Sie wiegt bei der Geburt 5 Pfund und 226 Gramm. Mutter und Kind sind gesund und wohlauf. Familie Joplin lebt in der Ölstadt Port Arthur in Texas. Ständig hängen schwere, nach Benzin stinkende Abgaswolken über den Wohnvierteln. Es ist heiß. Der Wind bläst aus dem Hinterland den stickigen Atem der Sümpfe in die Stadt. Seit hier in der Gegend im Jahre 1901 die erste Ölquelle gefunden wurde, hat es Port Arthur zu ansehnlichem Wohlstand gebracht. Ruhige Straßen mit Bungalows, gepflegten Vorgärten und Doppelgaragen prägen die Wohnviertel. Kolonialwarenläden, Supermärkte, Drive-In-Kinos und Drive-In-Restaurants sind die wenigen Treffpunkte für den nachbarschaftlichen Smalltalk. In Port Arthur herrscht die aufgeräumte Ordnung der typischen amerikanischen Mittelklasse. Die Gemeinde ist gläubig. Vor allem die Baptisten geben den zu Wohlstand gekommenen Raffineriearbeitern die moralischen Werte mit auf den Weg. Die im wahrsten Sinne des Wortes miefige Enge des kleinen Mittelstandsgefüges diktierte auch die kulturellen Bedürfnisse der Einwohner. Erstrebenswert war in Port Arthur zuallererst der materielle Wohlstand. Kultur fand sich nur wieder in der Darstellung eben jenes Wohlstandes. Janis Joplin hatte es später noch deutlicher gesagt. Sie hassten jeden, der nicht das wollte, was sie wollten, jeden, der nicht die Träume träumte, die sie träumten. Und Myra Friedman gar, die für ihre Joplin-Biografie 1972 Port Arthur besuchte, bekam es von einem ehemaligen Joplin-Lehrer so ins Mikrofon gesagt. Als Janis populär wurde, meinte der Lehrer, und meine Schüler sie dauernd im Fernsehen sahen und im Radio hörten, habe ich zu ihnen gesagt, ich kenne auch die guten Seiten der kleinen Janis. Alles war eigentlich so lange in Ordnung, wie Janis sich verhielt, wie alle anderen auch. Und Reporter großer amerikanischer Tageszeitungen, die nach den ersten Todesmeldungen nach Port Arthur ausschwärmten, sammelten folgenden Kommentar ein. Schreiben Sie doch lieber etwas über unsere neue Kirche oder die schöne Marktplatzanlage. Aber bringen Sie bloß nicht dieses hässliche kleine Mädchen mit unserer schönen Stadt in Verbindung. Ego Rock, Janis Joplin live mit Big Brother and the Holding Company im Fillmore West in San Francisco am 4. April 1970.
Texas with just her name. told me. Yes, yeah, she's from Texas, I tell you. Says she left Texas with just a name. Yes, but I swear that girl came to the big city. Lord, she learned a brand new game. Played Scrabble with LBJ. Yes, I dealt an ace to the queen. Now I tell you, I played Scrabble with LBJ. Well, I don't care what the name of the game is, baby. I tell you, I always seem to get my way. I used to be a doggone fool. Saw a woman stole me every time. But no more, I swear. Well, I used to be a doggone fool. Fall for that old woman stole me every time. Yes, I'm a big boy now. You gotta come up with some kind of a heavy line. Well.
Sounds like I found the man who could take care of my child.
It ain't me, babe. It ain't me, babe.
It appears to me that I found a man.
Well, I got my own tub. I got my own home. I got my own old lady. I got my own
girl. Somebody talks as fine as he does. Ought to be able to take care of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
A woman. A woman. It just makes me mad. A woman, it just makes me mad.
Oh, man. Shit.
Yes, you played me for the fool, I tell ya. Yes, now I've got to love every man she's ever had. Yeah. You know, I read about that in the paper today. No, I'm just a working man.
You don't work too hard, baby.
I never ran in a football game 200 yards.
That's the kind of man I like. That's the kind of man I like.
But you know, I could take care of those country girls. Well, I could mess around in that farmyard.
No!
Janis Erinnerung war die Mutter der immer ansprechbare Mittelpunkt der Familie. Sie hatte ein heftiges Temperament, war stur und in ihren einmal getroffenen Entscheidungen zumeist unumstößlich. Wie der Vater, so war auch Dorothy Joplin mit einer scharfzüngigen Intelligenz ausgestattet. Und dem Vater gleich war auch sie literaturbesessen. Bücher bewertete sie dabei nach ihrem Gewicht. War ein Buch schwer, hatte also der Verleger viel Geld für das Papier ausgegeben, musste der Inhalt gut und wertvoll sein. Zu geistesaktiv, um nur Hausfrau zu sein, arbeitete Mutter Dorothy noch nebenbei auf dem örtlichen Standesamt. Neben Janis, dem ältesten Kind der Familie, gibt es weitere Joplins. Tochter Laura wurde 1949, Sohn Michael 1953 geboren. Der Altersunterschied zur großen Schwester Janis war groß genug, um keine dauerhafte Beziehung zwischen den Geschwistern entstehen zu lassen. Laura und Michael haben sich später auch dem Publicity-Rummel um die berühmte Schwester entzogen. Ihr Lebensweg verlief eher auf konventionelleren Bahnen. Seth und Dorothy Joplin bezogen bald nach ihrer Hochzeit ein kleines Einfamilienhaus in der Nähe der Grundschule in Port Arthur. Die zu erwartenden Kinder sollten es einmal nicht weit zum Unterricht haben. Um das Haus herum hatte Dorothy einen hübschen Garten mit Bäumen, Büschen und Beeten angelegt. Der hauseigene Rasen wurde später zum geschäftigen Spielplatz für Janis und ihre Freunde aus der Nachbarschaft. Ständig tummelten sich mindestens ein Dutzend Kinder auf dem Grundstück. Mutter Dorothy hatte nicht selten ihre Mühe, sie alle unverletzt und halbwegs sauber zu ihren Eltern zurückzuschicken. Schon sehr früh signalisierte Janis kreativen Beschäftigungsdrang. Kaum, dass sie einen Pinsel zu halten vermochte, begann sie unentwegt zu malen. Ihre Mutter registrierte diese Begabung und begann das Talent zu fördern. Janis bekam einen Privatlehrer. Jahre später noch besuchte Janis Joplin mit Freunden oder ihrer jeweiligen Band gelegentlich Ausstellungen und Galerien. Ohne Frage verbarg sich hinter ihrem bunt bekleideten Ego eine Kennerin und Liebhaberin moderner Malerei. Während Janis malerische Kreativität schon früh zutage trat, schien ihr musikalisches Talent von niemandem bemerkt zu werden, von ihr selbst am allerwenigsten. Zwar sang sie im Kirchenchor und war Mitglied eines der örtlichen Gesangsvereine, mit Inbrunst aber sang sie sich nur selbst in den Schlaf. Literatur dagegen schien sie seit ihrem 7. Lebensjahr mehr und mehr zu faszinieren. Janis war verrückt nach Märchen und wilden Fantasiegeschichten, die ihr ihre Mutter vorlesen musste. Häufig spann Janis die Geschichten weiter, verdrehte und verknäulte sie zu ganz neuen Handlungssträngen. Manchmal brauchte sie in ihrer Fantasie Wochen, um die Erzählungen dann zu einem vernünftigen Schluss zu bringen. In diesen Kinderfantasien übrigens glaubt Mutter Dorothy, den Schlüssel für Janice Lebensgeschichte gefunden zu haben. Zitat: Ihr ganzes Leben lang hat Janice versucht, ihre eigene verknollte Geschichte zu entwirren. Sie hat einfach nie den richtigen Schluss gefunden. Janice Joplin hat ihre Kindheit bei einer späteren Befragung als idyllisch bezeichnet. Auch ihre Mutter weiß aus den ganz frühen Jahren nur beängstigend Positives zu berichten. Es gab nie Schwierigkeiten mit Janice, erzählt sie. Alles, was sie tat, war okay. Ich war damals richtig beunruhigt, weil sie niemals Dinge tat, die ich zu kritisieren oder zu verbessern hatte. Die Premiere von Janice ungezügeltem und explosivem Temperament forderte der Vater heraus. Mit offensichtlich großem Vergnügen lutschte das kleine Mädchen am Daumen. Besonders gern tat sie es, wenn im Radio ihre Lieblingsshow übertragen wurde. Stundenlang saß Janice, so berichtet ihre Mutter später, selbstvergessen vor dem Radio. Um ihr den Überrest kindlicher Verhaltensweise abzugewöhnen, stellte der Vater seine Tochter vor die Alternative Radioshow oder Daumenlutschen. Die Reaktion glich einer Initialzündung. Erstmals schien jene Energie durchzubrechen, mit der Janice später ihr Publikum in den Bann zog. Sie schrie, tobte, warf ihren Stuhl zu Boden und rannte kreischend um den Tisch. Wir waren völlig überrascht. So etwas hatten wir vorher noch nicht von ihr erlebt, kommentierte Dorothy Joplin nachträglich dieses Erlebnis. Janice jedenfalls setzte sich durch. Ihr vehementer und lautstarker Protest führte bei den Eltern zum gewünschten Erfolg. Fortan saß sie wieder daumenlutschend vor dem Radio. Zu nehmen, was zu kriegen war, wurde auch später ihre Lebensphilosophie. Auf ihrer letzten LP, Pearl, hat sie dieser Philosophie ein Denkmal gesetzt. Get it while you can. Bis zu ihrem 16. Lebensjahr war Janice eine fleißige Schülerin. Langsam aber begann ihr Interesse am Unterricht nachzulassen. Mit Beginn der Pubertät wurde unter Janice' Freundinnen auch Sexualität natürlich ein Thema. Fast alle von ihnen hatten einen Boyfriend aus der Nachbarschaft. Die Mädchen erinnern sich später daran, dass Janice in diesen sexuellen Fragen geradezu naiv war. Und wegen dieser Naivität wurde Janice von ihren Mitschülern häufig geneckt. Natürlich leidet sie darunter. Zunehmend reagiert sie aggressiver, wird lauter und unhöflicher. Ihre Mitschüler sehen sich unkontrollierten Angriffen ausgesetzt und werden von ihr beschimpft. Und die um ein anständiges Mittelmaß besorgten Väter und Mütter in Port Arthur verbieten fortan ihren Kindern den Umgang mit Janice Joplin. So sehr ihre widerspenstige Art sie auch von ihren Schulkameraden trennte, so sehr entwickelte sie aus dieser Isolation heraus eigene Interessen. Janice begann nicht nur die heile Welt von Port Arthur theoretisch zu hinterfragen, sondern griff auch aktiv in das Geschehen ein. Als im Schulbus ein kleiner schwarzer Junge von seinen weißen Schulkameraden getreten und gestoßen wird, nimmt Janice ihn in Schutz. In der Stadt bringt ihr das den Ruf einer Niggerfreundin ein. Derart in die Enge getrieben, wird Janice auch innerhalb der Familie unzugänglicher. Immer häufiger schließt sie sich in ihrem Zimmer ein und hängt den bunten Fantasiewelten ihrer selbstgemalten Bilder nach. Eine ihrer wenigen Freundinnen, Aline Elster, hat später Myra Friedman im Interview weinend erzählt: »Meine Großmutter fragte mich immer, warum bist du nicht so wie Janice? Auf sie machte Janice immer einen fröhlichen und glücklichen Eindruck. Weißt du, so von innen heraus. Sie sah nicht auf die äußerlichen Dinge, die uns so an Janice störten. Für sie lebte Janice, ein Mädchen, das wirklich lebte.« Im Mai 1960 schließt Janice Joplin die Highschool ab. Doch zum großen Abschlussfest, dem gesellschaftlichen Ereignis in ihrer Heimatstadt Port Arthur, wird sie nicht mehr eingeladen. Schon längst passt das kauzige Mädchen nicht mehr in die heile Welt der Lehrer und Mitschüler. Auch im heimischen Bungalow sind die friedlichen Kindertage vorbei. Der Vater, von Arthritis geplagt, ist kaum ein Ansprechpartner für das polternde, pubertierende Mädchen. Mutter Dorothy ist hilflos. In ihrer Tochter hat sie längst das eigene, heftige Temperament zu bekämpfen. Man reibt sich aneinander man tobt, man schreit, man weint. Janice hat inzwischen gelernt, wie ein Taxifahrer zu fluchen. Sie trinkt das Bier aus der Büchse und raucht auf der Straße Zigaretten. Und mit den Footballhelden der Highschool hat Janice kein Date am Wochenende. Sie wird nicht für eine romantische Spritztour in Papas Cabrio begehrt. Auch rein äußerlich hat sich die inzwischen 17-Jährige verweigert. Während die anderen Mädchen als Zuckerpuppen in Bonbon Rosa ihre Taillen spazieren führen, bleibt Janice pummelig und bieder. Blaue Jeans und blauer Pulli. Nur ein paar der jungen Leute von Port Arthur sind auf ihrer Seite. Passiers Coffeeshop ist ihre Anlaufstelle. Die schäbige Kneipe ist Treffpunkt der kleinen Beatnik-Gemeinde. An den Wänden hängen einige von Janice selbst gemalten Bildern. Gelegentlich kann sie eines davon sogar verkaufen. Noch sind die Träume, die man sich untereinander erzählt, diffus. Konkret aber ist der Wunsch, die miefige Enge der Stadt hinter sich zu lassen und sei es nur für Stunden. Ihr liebstes Spiel heißt Across the River. Auf der anderen Seite des Sabine Rivers nämlich beginnt Louisiana. Und dort sind die Leute in den Kneipen nicht so prüde. Janice und ihre wenigen Freunde fahren häufig auf diese andere Seite. Sie gehen in die Bars, trinken Alkohol und hören den Klavierspielern zu. Wie Perlen an der Schnur liegen die Pinten nebeneinander und warten auf die durstigen Texaner. Innen sehen sie alle meist gleich aus, große, hallenartige Säle, an deren Kopfende der Tresen thront. Auf dem nackten Holzboden einfache Tische und Stühle. Im Hinterzimmer wird Poolbillard gespielt. Und hier versammelt sich auch das richtige Publikum. Betrunkene Landstreicher, polternde Landarbeiter, Fernfahrer, Zuhälter und Rowdies. Fast jeder von ihnen trägt ein Messer in der Tasche und kaum einer lässt Zweifel darüber aufkommen, dass er es auch zu benutzen weiß. Wir gingen dahin, erzählt Jim Langdon, einer der wenigen Freunde von Janice aus jenen Tagen, weil es unsere einzige Chance war, etwas wirklich Wichtiges zu erleben, bei einem Straßenmord dabei zu sein, einer Messerstecherei oder so. Die meisten, die aus Texas in die Kneipen rüberfuhren, waren ziemlich dumme Typen. Die wollten sich eigentlich nur besaufen. Obwohl wir nie darüber sprachen, war unsere Intention, glaube ich, anders. Es war sicher nicht nur die Sehnsucht nach Abenteuer, sondern auch die Gier nach unserer Freiheit.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me floating in the world. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. La 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 la
Auf den Touren durch Louisianas Kneipen hat Janis neben der Lust am ausgelassenen Ausbruch noch ein anderes Vergnügen für sich entdeckt, das Vergnügen zu singen. In den Saloons, halb Bordells, halb Obdachlosenasyle wird der archaische Blues des amerikanischen Südens gelebt. Die schwarzen Sängerinnen und Pianisten ziehen von Kneipe zu Kneipe. Überall sind ihre tränenschweren Bluesballaden von Leid, Verzweiflung und verschmähter Liebe zu hören. Janis, die Bierflasche in der Hand, steht dann meist neben dem Klavier und hört zu. Nie werde sie, erzählt Janis später, eine alte, fast zahnlose Negerin vergessen, die, grell geschminkt und mit allerlei billigem Schmuck behängt, ihre traurigen Lieder sang.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten den ersten Teil einer fünfteiligen Reihe über die amerikanische Musiklegende Janis Joplin. Verfasser der im September 1985 im RIAS erstmals ausgestrahlten Sendung war Thomas Dittrich. Den zweiten Teil hören Sie am 5. Oktober. Am kommenden Samstag dann die letzte Folge unserer Serie über die Weimarer Republik. Ich würde mich freuen, Sie wieder begrüßen zu können. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.